Keine Ahnung.
Mit Klaus Kosanowski.
Ja, guten Tag zusammen. Heute ist Dienstag, der 17. März 2020. Und ich nehme gerade auf die 12. Folge meines Podcasts zum Thema Befruchtungsökonomie. Ich habe auch beim letzten Mal wieder nicht gesagt, was ich eigentlich unter Befruchtungsökonomie verstehe. Und ich werde es auch diesmal nur andeutungsweise tun können. Also ich folge ganz stur meinem alten Programm, das längste Vorwort aller Zeiten zu formulieren. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden Vorwort ich schon aufgesprochen habe, aber es werden noch einige. Ja, ich hoffe, ihr habt genügend Klopapier und genügend Nudeln zu Hause, weil neuerdings macht das Märchen die Runde, dass die Zivilisation in Gefahr ist und um sie zu retten, könnte genügend Klopapier und genügend Nudeln helfen, um das Schlimmste abzuwenden. Muss man sich mal vorstellen. Klopapier und Nudeln reichen völlig aus, um die Zivilisation zu retten. Ich hatte immer gedacht, da gibt's noch sowas irgendwie, aber nein, Nudeln und Klopapier. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles noch ernst nehmen soll. Also gestern kam mir der Gedanke, erinnerte ich mich daran, dass das irgendwie, diese ganze Geschichte mit diesem Virus, mich irgendwie an eine Geschichte erinnert, die ich selbst geschrieben habe letzten Sommer. Und ich dachte, naja, vielleicht ist das nur so eine Übung, ne, der Maschinenintelligenz. Ne? Irgendwelche Maschinenintelligenz haben sich ausgedacht, wir wollen, wie das in dem Film Matrix erzählt wird. Da wird ja erzählt, dass die Menschen in die Gefangenschaft der Maschinen kommen und also sozusagen nur noch als Energielieferanten ausgebeutet werden und zur Belohnung bekommen sie so eine Scheinwelt vorgegaukelt, da in ihren Alkoven, wo sie da liegen, die ganzen Menschen. Und die Maschinen brauchen die nur als Energiereserve. Als Energieressource. Was mich an solchen Filmen skeptisch macht, also ist natürlich diese Filme Matrix oder auch Existenz oder so diese ganzen Geschichten erzählen natürlich Varianten des platonischen Höhlengleichnisses. Und was ich eigentlich immer so langweilig finde an diesen Filmen, ist, dass sie immer so von so einer Was-wäre-wenn-Situation ausgehen, was eigentlich ganz interessant ist. Was wäre, wenn wir mal annehmen, dass Menschen auf einmal, sagen wir, in die Gefangenschaft der Maschinen geraten und dann nicht mehr dabei rauskommen. Aber was mich dann immer am meisten frage, ist, wie ist eigentlich der Entwicklungsprozess? Also wie kommt es dazu, dass auf einmal die Menschen in die Gefangenschaft der Maschinen geraten und dann werden meistens kurz abgehandelt. Ja, da ist eine böse Macht oder so oder da ist eine höhere Intelligenz oder da kommen irgendwelche Außerirdischen und die sind irgendwie kräftiger, intelligenter, was weiß ich, die können mehr, die wissen mehr und deshalb können sich die Menschen nicht dagegen wehren. Und das finde ich immer so unglaubwürdig. Das wird ja auch bei George Orwell erzählt, 1984. Da hat eine ganz große, eine dämonische Macht ist über die Menschen gekommen und alle sind eingesperrt und gucken verzweifelt auf die Bildschirme. Und ich finde bei solchen Sachen immer sehr interessant zu fragen, wie könnte es denn kommen dazu? Nicht wird es kommen und muss es kommen, sondern könnte es kommen. Also es muss einen Erfahrungsprozess, einen Verwicklungsprozess geben. Und dann kann ich mir das eben so etwas vorstellen, wie mit diesem Coronavirus, nicht wahr? Das könnte sein, dass vielleicht nur aufgrund eines Irrtums irgendwo in einer Datenbank, also aufgrund eines Irrtums in so einer Datenbank, ist der Verdacht aufgetaucht, dass dieses Coronavirus gefährlich sein könnte, weil man hat eigentlich keine Impfstoffe und bla bla bla. Und bleibt erst auf irgendeiner Stadt in China beschränkt. Und jetzt passieren eine ganze Menge aufeinander abgestimmte Abläufe, die jetzt sozusagen die Verbreitung eines vielleicht unter anderen Bedingungen eher harmlosen Virus jetzt auf einmal unter die Bedingung stellt, dass das eben jetzt auf einmal eine riesen Pandemie ist und alle haben Angst. Und das, obwohl zugleich erkennbar wird, dass dieses Virus mit allergrößter Wahrscheinlichkeit für die meisten Menschen harmlos ist. Aber man könnte dann sagen, also wenn, ne, so meine Fiktion, also es könnte irgendwo ein Datenbankfehler passiert sein, irgendein Berechnungsfehler und jetzt macht ein Riesenirrtum die Runde. Und das könnte so eine Art von Übung sein, ne? Übung sein, mit der jetzt die Menschen, denn man sieht ja sozialkonformes Handeln, ne? Man sieht überall, die Menschen machen überall mit. Man könnte ja sagen, was bleibt einem auch anderes übrig, wenn die Züge nicht fahren, wenn die Gaststätten leer sind, wenn Quarantäne verhängt, wenn der Schulunterricht ausfällt, du kannst ja nicht einfach sagen, ja, dann ändere ich das mal. Nee, kannst eben nicht. Also bleibt dir eben doch nichts anderes übrig, als sozial konform zu handeln. Und dann könnte es sein, dass genau solche, wenn auch falscher Alarm ist, aber solche solche Übungen könnten Folgewirkungen nach sich ziehen, die wiederum dazu führen, dass man mit einer solchen oder ähnlichen Übung von vorne beginnt. Und dann kann es passieren, dass im Laufe von, sagen wir, 20, 30, 40 Jahren so eine Verwicklung passiert, wo dann die Menschen automatisch in Gefangenschaft geraten, also in die Gefangenschaft von künstlichen Intelligenzen geraten und dann im Laufe von 100 Jahren dann tatsächlich nur noch Energielieferanten sind. Aber was natürlich da erzählt wird bei Matrix oder auch Krieg der Welten oder all diese Dinge, da wird eigentlich ja nur Gesellschaft erzählt, nicht wahr? Aber man versucht es dann eben nicht als Verwicklungen, die durch soziale Strukturen passieren, sondern es wird dann immer so als eine Dämonie von Macht erzählt, von Intelligenz, also das ist eigentlich was Religiöses. Das ist ja klar. Da wird eigentlich Religion eine säkulare Variante von alter Religiosität erzählt. Na gut, also, aber naja gut, also der Gedanke war eigentlich nur, dass wir sozusagen, wenn man uns fragen möchte, wie war der Verwicklungsprozess, vielleicht könnte er so ablaufen wie das, was wir gerade erleben mit diesem Coronavirus. Ja, also, ich will heute mal das Thema vom letzten Mal fortsetzen. Da hatte ich gesprochen über Seduktion und Faszination. Und was mir noch eingefallen ist, wenn ihr da noch mal ein bisschen Gesprächsbedarf habt, dann könnten wir Folgendes machen. Ich habe das so eingerichtet, dass ich jeden Mittwochabend um 8 Uhr Zeit habe. Also wenn ich nicht irgendwie Schnupfen habe oder sonst irgendetwas. Aber ich habe eigentlich immer Zeit, jeden Mittwochabend um 8 Uhr oder ab 8 Uhr. Und wenn ihr also noch ein bisschen Gesprächsbedarf habt, dann könnten wir dies reservieren für, sagen wir, eine Nachbesprechung, um sozusagen um das Erlebte zu verarbeiten. Das ist ja immer sehr wichtig, nicht wahr? Denn in einem Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus, das ist ja eigentlich auch nicht ganz das Wahre. Man muss ja sozusagen auch sich damit beschäftigen. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Was Ape macht, das finde ich ganz bezaubernd. Ape, der setzt sich wirklich hin und der verschriftlicht hier meine gesprochenen Sachen. Das ist gar nicht dumm, so etwas zu tun. Das ist eine Art der Memorierung, denn wenn man über eine Sache nachdenken will, man kann das nicht so einfach. Denn Menschen sind ja keine Roboter. Und wie kann man sich selber dazu bringen, über Dinge nachzudenken? Wir sind ja keine Rechenmaschinen, die Sinnverstehen wird ja nicht gerechnet eigentlich beim Sinnverstehen, sondern da wird viel erlebt und da wird nicht gerechnet. Und was könnte man zum Beispiel tun? Ja, man könnte sich hinsetzen und die Sachen verschriftlichen. Damit reichert man sozusagen das eigene Bewusstsein an. Und wenn man das dann erstmal schriftlich aufgeschrieben hat, dann kann man es auch wieder vergessen. Das ist ganz sinnvoll und schön ist natürlich, dass er das dann zur Verfügung stellt. Hat für mich einen riesen Nutzen. Ich kann einfach mal nachlesen, was ich denn so geredet habe. Ich muss es nicht nachhören. Und vor allen Dingen, ich merke sofort, dass ich anfange, dann wiederum darüber nachzudenken, was ich gesagt habe, gerade wenn ich es lese. Und merke dann, hier sind Sachen ein bisschen schräg geraten oder so. Oder hier müsste ich ein bisschen noch ergänzen oder eben auch kommentieren oder eben auch Fußnoten dazu schreiben. Und genau das mache ich auch. Also ich lese dann das, was der Ape verschriftlicht hat, durch und ich fange automatisch an, das zu ergänzen, zu kürzen und mit Fußnoten zu kommentieren. Also man kann es verschriftlichen, wir können nochmal drüber reden. Vielleicht kommen wir ja tatsächlich irgendwann dazu, dass man Hausaufgaben macht, allerdings nicht wie in der Schule. Der Lehrer sagt, was die Hausaufgabe ist und alle anderen müssen es dann machen. Nein, das wäre ja langweilig, sondern man könnte Hausaufgaben anders machen. Man könnte daraus ein Spiel machen. Also ich habe ja immer viel für Spiele übrig. Man könnte sagen, ich mache Hausaufgaben dann, wenn jemand anders, zum Beispiel der Peter, anschließend eine macht. Also ich lasse mir eine Aufgabe gefallen, aber die Bedingung ist, dass dann der Peter sich von mir eine gefallen lässt, eine Aufgabe oder eine Frage zu beantworten oder so etwas. Und dann könnte der Peter genau dieses Spiel weitertreiben. Er könnte dann sagen, ja okay, die Aufgabe lasse ich mir gefallen, wenn XY die nächste Aufgabe mal sich vornimmt. Ne, das ist hübsch, also solche Spiele, das ist mal was anderes, als immer nur einer spricht und andere hören zu. Ich denke eben deshalb darüber nach, weil diese One-to-Many-Sache immer zu viel die ist für unsere Möglichkeiten zu arm oder zu, die lässt zu wenig Möglichkeiten zu. Man müsste sozusagen irgendwelche anderen Dinge finden, durch die wir sozusagen, wenn wir schon alle Autoren sind oder wenn wir schon alle Publizisten sind, dann auch dazu kommen, das zu betreiben. Und dann könnte man auf die Idee kommen, so eine Kettenhausaufgabe zu machen. Kann man ja auch anders nennen, muss ja nicht Hausaufgabe heißen. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, es anders zu nennen, damit man das nicht mit solchen Sachen verwechseln kann. Also damit die Verwechslung geschieht, anders zu nennen. So. Ich wollte etwas sagen zu dem Kommentar von Peter, Peter in Köln. Peter, der alte Streber, macht fleißig Hausaufgaben, liefert regelmäßig Kommentare ab. Ja, Peter, also Peter hat mich aufgefordert, nochmal sozusagen ihm zu helfen. Und zwar hat er das folgendermaßen formuliert.
Und zwar möchte ich das Bild bemühen vom Vexierbild. Vexierbild, ein Bild, eine Fläche und ich sehe darauf eine Form. Und ich kann zwei verschiedene Dinge sehen. Ich kann entweder eine Vase sehen oder zwei Gesichter sehen. Das ist halt beides in dem Bild. Und tatsächlich ist es möglich, dass ich nur eins sehe. Ich sehe nur eins und das andere sehe ich nicht. Und mir hilft es dann überhaupt nicht, wenn mir jemand sagt, du siehst nur die Vase, du siehst nur die Vase, du siehst nur die Vase, dann sehe ich umso mehr nur die Vase und komme nicht dazu, die Gesichter zu sehen. Mit anderen Worten, es ist wirklich, wirklich schwierig, das Wertvolle, also den Gehalt wahrzunehmen, was du da versuchst auszuführen, wenn du diese Gelehrsamkeit so abqualifizierst. Da würde ich mir wünschen, du nimmst mich an die Hand, dass ich das leichter sehen kann, weil ich jetzt wirklich viel Mühe da gesetzt habe, damit ich das für mich so parat lege. Und du merkst ja an meinem Gestammel hier so, dass es mir schwerfällt, das jetzt in Worte zu fassen. Ich kann das auch nicht leisten.
Tut mir leid, Peter, also ich kann es nicht. Und zwar, weil ich genau dieselben Probleme habe wie du. Also du sagst, du kannst das nicht leisten. Und die Antwort lautet, ich auch nicht. Nicht, dass ich nichts kann, das gilt ja für dich auch. Es ist ja auch nicht so, dass du nichts kannst, aber das Entscheidende kannst du eben nicht. Nämlich sozusagen die Geburtshilfe bei dem Gedanken. Die Geburtshilfe bei dem Gedanken, wir können sie sozusagen nur, ja, wir können eben nur stammeln und stottern. Und vielleicht klappt's oder eben auch nicht. Also das Spiel des Sozialen ist ein Vexierspiel, ja, aber das ist eben kein Bild, auf das ich zeigen kann. Das Bild, das du bekommst, nicht, weil das Vexierbild, das ist ja daraufhin gemacht, dass man eben ein doppeltes Bild sieht, obwohl es nur eines ist, denn doppelt ist es ja deshalb, das Bild von alter Frau, junge Frau, weil man kann es ja nicht auseinanderschneiden. Es ist ja ein Bild und es lässt sich nicht mit der Schere, es lässt sich nicht trennen. Und genau das gilt für soziale Zusammenhänge auch, die sind nicht einfach trennbar, sondern das Soziale heißt ja immer, das zu verbinden, was eigentlich unverbunden bleibt, nämlich Handlungen. Handlungen sind nicht, Handlungen selber sind nicht die Verbindungsleistung, sondern es ist die Verbindungsleistung, die Kommunikation selbst, die so etwas Unverbindbares wie Handlungen zusammenbackt, zusammenknäult, synthetisiert. Und dieser Prozess, also dieser Prozess der Synthetisierung von Handlungen, der ist sozusagen, der ist ein Doppelter. Und da kann tatsächlich immer nur auf eine Seite gezeigt werden, weil die andere Seite der blinde Fleck ist. Und deshalb, lieber Peter, nein, tut mir leid, ich kann dich nicht führen. I am not your leader. Es geht eben nicht. Das ist ja auch übrigens der Grund, weshalb man solche Leader manchmal braucht. Ne? Sicher, besser ist, man hört dann auf einen Führer, denkt man oder glaubt man, als sich um diese Schwierigkeiten selbst zu bemühen. Tatsächlich aber ist auch überall da, wo Leadership, wo Führerschaft zustande kommt, ob das nun in großen Massenorganisationen ist oder ob das im Kegelclub ist, ist erstmal egal. Also deshalb hat ja so Leadership auch eine ordnungsstiftende Funktion. Man soll das nicht einfach beiseite tun. Die Leute rennen da irgendwelchen Führern hinterher, ob das irgendwelche Sektenführer sind oder ob das irgendwelche super Leute sind, die super klug und super toll sind. Nein, nein, also das hat schon eine gewisse Ernsthaftigkeit, so Leadership, Führerschaft, aber wenn man das sozusagen, wenn man das mal von der anderen Seite aus betrachtet, Führerschaft, dann kann man sich das nämlich, kann man darüber anders nachdenken. Der Führer, der Leader, der Klassensprecher, der Lehrer, der Guru, kann das nur, wenn die anderen mitmachen. Und dann kann ich auf mich zeigen, sagen, guck mal, was ich alles kann. Man kann dann aber auch, wenn man sich den Führer anguckt, auf das gucken, was er nicht kann. Und das ist eben das Vexierspiel. Und wenn man sich dann aber auf einen Führer verlässt, dann fällt das schwer, den darauf anzusprechen. Dass er, guck mal, du bist ja inkompetent. Wenn man andersherum gerade ihn aufgrund seiner Kompetenz, sagen wir, in den Mittelpunkt stellt. Das ist ja genau das Schwierige dann. Und sagen, da ist doch eigentlich einer sehr kompetent, der ist sehr klug, der weiß sehr viel und so weiter und so weiter. Und jetzt sag dann mal, ich sehe deine besondere Inkompetenz. Oder wenn man das dann sagt, dann hört sich das an wie Kritik. Aber Kritik wiederum ist genau der Versuch, solche Vexierspiele zu sabotieren. Also die Vexier, beziehungsweise nicht die Vexierspiele zu sabotieren, sondern die Beobachtung dieser Vexierspiele zu sabotieren. Das ist der Grund, weshalb wir Kritik betreiben. Wir betreiben Kritik, weil wir uns bei etwas nicht erwischen oder weil wir dazu motiviert werden und uns motiviert fühlen dürfen, uns bei etwas nicht erwischen zu lassen, nämlich bei dem, was wir eigentlich ständig tun. Ich habe letzte Mal gesprochen über den Zusammenhang von Seduktion und Faszination und man kann sich ja fragen, das ist ja ähnlich wie davor die Male, wo ich über Einschließungsnomaden gesprochen habe, man kann sich ja fragen, wieso redet der über sowas, Seduktion, Verführung und so, habe ich ja schon mal von gehört, ja, aber sehr viel und sehr viele wichtige Dinge sind doch darüber noch nicht gesprochen worden. Wieso soll das wichtig sein, wenn der Kusanowski über solche Dinge redet? Antwort: Es wird darüber gar nicht wenig geredet, sondern im Gegenteil sehr viel und zwar ständig. Und du hast darüber, worüber ich rede, auch schon sehr häufig geredet oder auch geschrieben und mindestens davon gelesen und auch sehr viel gelesen. Es wird auch ständig darüber geredet. Ich rede nämlich eigentlich von Strukturen der Rationalität, die nun aber sich selbst als etwas anderes ausgeben möchten, nämlich als Strukturen sozusagen der Menschenkompetenz. Rational ist sozusagen die Rationalität oder das, was man darunter verstehen möchte, ist eine Struktur der transzendentalen Selbstbeeindruckung. Sie soll nämlich dazu da sein, etwas Bestimmtes erkennbar zu machen, nämlich Menschenvermögen. Und seduktiv ist das deshalb, weil die Gesellschaft den Menschen eine Vielzahl von Voraussetzungen beinahe schenkt oder zur Verfügung stellt, um sich damit einverstanden zu erklären, also dabei mitzumachen, auch dann noch mitzumachen, wenn man längst erkennt, dass die Strukturen oder das, was man darunter verstehen möchte, wenn die Strukturen der Rationalität längst über jede Art von Rationalität hinaus gewuchert sind. Und man kommt dann eben nicht heraus, wenn man sozusagen wenn man das Ganze dann als Irrationalität bezeichnet, weil nämlich genau damit sozusagen eigentlich nur der Unterschied beibehalten wird. Und man dann aus diesen Strukturen gar nicht klug wird, wenn man das einfach nur als irrational auffasst oder damit disqualifizieren möchte. Nee, tatsächlich, man müsste sozusagen die Struktur der Rationalität von der anderen Seite aus sehen und dann sie als Seduktivität auffassen und dann fragen, wie kann das denn sein oder wie ist das möglich, dass das so beliebt ist? Warum machen wir da alle mit? Und warum bist du nicht ohne weiteres bereit, darauf zu verzichten? Wie funktioniert denn dies teuflische Spiel der Verführung zur Vernunft, zur Rationalität? Und dann würde ich gerne noch mal etwas drüber sprechen, und zwar indem ich als Beispiel eine sehr banale, höchst banale Geschichte von mir erzähle, die so langweilig ist, dass man eigentlich gar nicht glauben möchte, dass so etwas von besonderer Bedeutung ist. Martina, meine Frau, hat Pferde. Das ist ihr Hobby und einmal am Tag gehe ich mit dem Hund spazieren und wenn sie nicht da ist, dann habe ich mit ihr die Verabredung getroffen, dass ich die Pferde füttere, weil sie kann es dann ja nicht tun, weil sie nicht da ist. Sehr banal und schon an so einer einfachen Geschichte, so eine einfache Verabredung meiner Aufgabe ist es, die Pferde zu füttern, zeigt uns, wie wir die Bereitschaft haben, uns auf so etwas wie Rationalität einzulassen. Und zwar lassen wir uns ein, weil wir uns damit gegenseitig sehr viele Rechte und auch Pflichten überhändigen. die uns allerdings in unserem Handel eigentlich gar nicht so sehr begrenzen, sondern im Gegenteil, die uns sehr viele Möglichkeiten eröffnet, aber eben nur insofern wir damit einverstanden sind. Also wie kommen wir dazu, mit so etwas wie verantwortlichem Handeln einverstanden zu sein? Du bist gerne bereit, die Aufforderung zu unterschreiben, dass du dich für dein Handeln dass du für dein Handeln verantwortlich bist. So, man könnte das auffassen als die Aufforderung, dass es dir nicht erlaubt sei, dein Handeln zu rechtfertigen, dadurch, dass, sagen wir, höhere Mächte im Spiel sind. Ne? Die Aufforderung lautet, du kannst nicht einfach behaupten, du habest so oder so gehandelt, weil eine höhere Macht das von dir verlangt. Ein Gott, ein Geist hat es von dir verlangt, so zu teilen. Du kannst aber auch nicht einfach sagen, weil es eine Wahrheit gibt oder weil es eine Tradition gibt, weil man das immer so macht. Auch das ist nicht erlaubt. Es ist auch eigentlich nicht erlaubt zu sagen, du musst das tun, weil es irgendjemand anders verlangt, weil du ein Untertan bist, weil du ein Sünder bist oder so etwas. All das wird abgeschnitten, gesagt, das gilt nicht, sondern es wird gesagt, du selbst seist der Befehlshaber oder besser gesagt der Befehlsgeber. Du handelst, weil du es so willst. Ausgehend von der Annahme, du hättest einen freien Willen, der deshalb glaubwürdig ist, der nicht glaubwürdig, sondern akzeptabel ist, diese Annahme, weil mit dieser Behauptung, die zugleich gesagt wird, du hättest viele Möglichkeiten zu handeln. Ne? Freier Wille heißt, du hast viele Möglichkeiten, ein Leben zu gestalten. Und dann wird gesagt, du hast also diese Möglichkeit nicht, sondern du bist nur selbst der Befehlsgeber. Und wenn das so ist, dann hast du dich eben zu verantworten, also sprich für die Ansprache zur Verfügung zu stellen. Ne? Um bei dem ganz banalen Beispiel zu bleiben. Also Martina kommt zu mir und sagt, warum hast du denn heute nicht die Pferde gefüttert? Und jetzt soll ich was sagen, also ich habe versagt. Ne? So. Jetzt kommt der interessante Fall. Der interessante Fall ist, dass ich nun die Rechtfertigungslast bekomme. Also ich muss jetzt sagen, warum. Gleichzeitig muss sie sich aber nicht dafür rechtfertigen, für ihr Handeln rechtfertigen, interessanterweise, nämlich die Ansprache. Die Ansprache ist ja auch Handel und für dieses Handeln gilt ja genau dasselbe. Du sollst dich für dein Handeln verantwortlich zeigen und hier in dem Fall ist es die Ansprache, ist ja auch Handeln. Warum muss sie das eigentlich nicht in gleicher Weise tun? Warum muss ich jetzt begründen, warum ich der Verabredung nicht gefolgt bin, warum muss sie nicht begründen, warum muss sie ihre Ansprache nicht begründen? Also und dann wird dann gesagt, so ist unsere Erfahrung, es liegt ja eine Verabredung vor, die hätten wir ja nicht eingehen müssen. Also in der Verabredung heißt hier im abstrakten Sinne eine Art von Vertragshandeln. Wir hätten das ja nicht eingehen müssen. Wenn du es aber eingehst, so ist die Annahme, du hättest einen freien Willen, dann bist du auf Pflichten festgelegt, aber auch du kannst Rechte fordern. Das ist wichtig. Du bist auf Pflichten festgelegt und du hättest das aus freien Stücken getan. Das Interessante ist, dass in dem Augenblick, wo du das tust, erstens du feststellst, dass du so viele Möglichkeiten eben dann nicht hast. Also zuerst wird angenommen, du hättest einen freien Willen, verbunden mit der empirisch nicht näher geprüften Vermutung. Du hättest viele Möglichkeiten. Nun lasse ich mich auf eine Verabredung ein. In dem Augenblick werden ganz viele Möglichkeiten ausgeschaltet, die ich habe. Und jetzt wird noch getestet, ob du denn der Verabredung auch standhältst. Und dann wird wiederum behauptet, du hättest ja einen freien Willen. Also wenn du, sagen wir, wenn du an der Verabredung scheiterst. Jetzt bist du verantwortlich. Und dann liegt der Grund einzig und allein bei dir. Also in dem Fall bei mir, weil ich die Pferde nicht gefüttert habe. Nur bei mir liegt jetzt der Grund, dass ich die Pferde nicht gefüttert habe. Und sonst nichts und niemand auf dieser Welt. Damit kommen wir zurecht. Mit so etwas Realitätsfremden kommen wir wirklich zurecht. Warum kommen wir damit zurecht? Ja, weil wir das jeden Tag trainieren und auch schon unser ganzes Leben lang. Warum ist das realitätsfremd? Es stimmt nämlich in beider Hinsicht nicht. Nicht nur bin ich in jeder Hinsicht nicht. Ich kann scheitern an der Verabredung oder auch nicht. Wir hatten den Fall auch schon. dass Martina kommt und sagt, ach schön, dass du heute die Pferde geführt hast. Sie freut sich und sagt, so jetzt sucht sie dafür eine Begründung, warum ich das gemacht habe. Ja, weil du so verlässlich bist. Ja, weil du gründlich bist. Toll, dass ich mich auf dich verlassen kann. Also hier wird dann sozusagen gelobt. Ne, wir haben die Sanktion, wir haben entweder Tadel oder Lob als Sanktion. Und da werde ich gelobt und da könnte ich mir das gefallen lassen. Also in dem einen Fall würde ich mir den Tadel nicht gefallen lassen. Ich suche nach einer Ausrede. Und in dem anderen Fall besteht die Ausrede, das Ausweichverhalten eigentlich darin, dass ich es mir gefallen lasse und mich geschmeichelt fühle. Sagen, guck mal, was für ein toller Mensch ich bin, was für ein toller Mann ich bin, dass ich das tue. In Wirklichkeit ist das gar nicht so. Warum lasse ich mich auf Verabredungen ein? Es ist nicht etwa so, dass ich vor einer Verabredung ganz viele Möglichkeiten habe. Tatsächlich ist das nicht so, sondern ich bin immer schon, solange ich denken kann, ich bin immer schon in soziale Verhältnisse verwickelt. Und die haben eine Geschichte und die haben ein Gedächtnis. Das ermöglicht nicht, dass ich viele Möglichkeiten habe. Es ist also nicht so, dass ich zur Welt komme und ich habe viele Möglichkeiten. Sondern ob ich viele oder ob ich wenige Möglichkeiten habe, ist tatsächlich davon abhängig, wie die Strukturen sich differenzieren. Erstens habe ich nicht am Anfang viele Möglichkeiten. Und zweitens, wenn ich dann die Verabredung eingehe, dann heißt das eben nicht, dass ich sozusagen vollständig informiert bin über das, was ich da tue. So lautet unser Aberglauben. Der Aberglaube lautet, du kannst dich für dein Handeln dann verantworten, wenn du weißt, was du tust. Und wir könnten nun vermuten, das könntest du wissen. Also du könntest eigentlich immer wissen, was du tust. Und die Tatsachen und die alltäglichen Tatsachen, dass wir das nur in ganz wenigen Fällen wissen, die erschüttert uns überhaupt nicht. Tatsächlich ist es so, wenn ich nämlich drüber nachdenke, warum scheitere ich denn ganz häufig an dieser Verabredung nicht? Also warum füttere ich denn die Pferde? Und wenn ich dann die Wahrheit über mich selber zulasse, würde ich sagen, nicht weil ich so pflichtbewusst bin, nicht etwa weil ich so gründlich bin, nicht weil ich so nett bin, sondern einfach aus Gewohnheit, aus dem ganz primitiven Fall der Gewohnheit. Ich mache nämlich dann jedes Mal und dann vergesse ich das auch nicht. Und dann passiert tatsächlich, wenn dann diese Gewohnheit durcheinander gerät, weil irgendetwas dazwischen kommt, dann kann das tatsächlich passieren, dass ich das vergesse. Und zwar nur aus diesem Grunde dann. Und dann aber, das heißt, in beiden Fällen ist also das Lob, das ich dann bekomme, ist eigentlich auch nicht gerechtfertigt. Denn das Lob, mit dem Lob wird genauso wie mit dem Tadel eigentlich nur die Tatsache verdeckt, dass ob im Fall des Erfolgs oder ob im Fall des Scheiterns ich nicht Herr der Lage bin. Ich bin nicht Herr der Lage. Und dass wir aber trotzdem damit einverstanden sein können, also mit so einer Aufforderung, du sollst dich für dein Handeln verantworten, dass wir damit trotzdem einverstanden, auch dann, wenn wir das einsehen können, ja, das hängt eben tatsächlich damit zusammen, dass wir mehr Rechte haben als Pflichten. Wir haben mehr Möglichkeiten, dem Scheitern aus dem Wege zu gehen, uns für das Scheitern zu rechtfertigen oder auch für den Erfolg zu beglückwünschen, als wir die Pflicht hätten, das soziale Gelingen überhaupt gründlicher zu betrachten. Also ich will damit sagen, Lob oder Tadel sind eigentlich beides Vermeidungsstrategien, auf die wir Rechte anmelden können. Ich habe das Recht, dich zu tadeln, wenn du eine Verabredung nicht einhältst. Und ich habe genauso gut das Recht, sozusagen dich zu loben und dich mit Nettigkeiten zu überschütten, wenn du einer Verabredung gerecht wirst, was ja auch ganz häufig geschieht. Beides, Lob und Tadel, sind Vermeidungsstrategien, die wir uns gerne gefallen lassen. Und unseren Rechten, die wir haben, stehen nicht genauso viele Pflichten gegenüber. Und das ist sozusagen die Mühle, in der wir stecken. Und wir können nicht einfach sagen, wenn das so ist, wenn wir das einsehen, dann schrauben wir unsere Rechte zurück. Ne? Eben genau, und das geht nämlich nicht. Das geht nämlich nicht, denn wer das behauptet, der hat nicht verstanden, worum es dabei geht, dass nämlich tatsächlich das eine eigene Geschichte hat. Also das hat ein eigenes Gedächtnis. Wir haben zu viele Rechte und das ist nicht, das kann man nicht einfach umkehren. Das kann man daran sehen, dass das nicht geht. Also durchsetzen kann man das nicht mehr. Also wenn die autoritären Strukturen abgeschafft sind, kann man, wenn dann die sozusagen genau diese Freiheit, Rechte in Anspruch zu nehmen, wenn die erstmal gestattet ist, dann lässt sich das nicht wieder zurückschrauben. Nicht so, weil Autorität immer mit Gewalt verbunden ist und Gewalt muss auch geübt werden. Also auch Gewalt ist nicht so einfach. Kann man ja genau daran sehen, die es mit Gewalt versuchen. Die haben einfach keine Chance, sich durchzusetzen. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wir haben zu viele Rechte. Das kann man nicht umkehren. und hat ja tatsächlich seine eigene symbolische Ordnung hervorgebracht. Sodass wir meinen, also immer sozusagen auf Rechte zu bestehen oder diese Freiheiten zu genießen, das würde uns zugleich aus dem Schlamassel erhelfen, wenn wir ihn sehen, diesen Schlamassel. Und ich meine mit Schlamassel immer die ökologische Krise. Wir bräuchten doch nur diese Rechte in Anspruch zu nehmen, indem wir uns Verträge, Kaufverträge anbieten oder indem wir uns auf Satzungen einlassen. Verträge heißt uns auf Recht und Pflichten festlegen und Satzung heißt Mitbestimmung, Mitbestimmungsrechte zu verteilen. Und wir meinen, in dieser Freiheit, da sei doch eigentlich genügend, da seien doch genügend Ressourcen vorhanden, die uns ermöglichen könnten, aus dem Schlamassel klug zu werden. Und die Tatsache ist, das stimmt nicht. Sondern im Gegenteil, mit dem Beharren auf Rechten und mit dem Glauben daran, dass da alles Entscheidende eingerichtet sei, mit dem laufen wir weiter in die Irre. Mit dem laufen wir vorhersehbar gegen die Wand. Also ich gebe zu, das ist ein etwas schwieriger Gedanke, den ich heute nicht differenziert und endgültig zu Ende spreche und sprechen kann. Dafür muss man gründlicher darüber nachdenken. Es ist auch erstmal nur eine Anregung. Wir wollen ja über Befruchtungsökonomie nachdenken und es geht ja nicht darum, Wahrheiten zu verkünden, sondern überhaupt mal anzufangen, über diese Dinge auch anders nachzudenken. Und ich möchte gerne darüber nachdenken, eben in den nächsten 5452 Folgen, dass wir vielleicht zu viele Rechte haben und wir in der Falle sitzen, dass wir die nicht einfach abschaffen können. Übrigens wird das erkennbar auch daran, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, wir mögen doch bitte darauf verzichten, auf diese Rechte. Das sind diese ganzen, ich nenne diese Zeigefinger-Apostel, die uns immer eine FDH-Kur fordern. Ihr sollt doch von allem mal weniger kaufen oder weniger konsumieren, weniger von allem. Ne, ihr sollt euch doch ökologisch korrekt verhalten, die mit dem Zeigefinger wählen und mit der Vorschrift kommen. Und das klappt alles hin und vorne nicht. Antwort, warum nicht? Ja, klar, weil die nämlich genau das tun, diese Zeigefingerapostel. Die machen nämlich von dem Recht Gebrauch, in dem Fall nämlich auf ganz vulgäre Art machen sie nämlich das Recht auf Naivität. Deshalb klappt das alles nicht. Und das ist auch mit Appellen, ist soziale Realität nicht. Oh, da geht nichts auf Kommando. Deshalb nochmal Peter zum Schluss.
Wie lerne ich etwas, von dem nichts bekannt ist, wenn ich nicht einfach nur fortführe und einen weiteren Stein hinzufüge zu dem, was es schon gibt? Und das zu finden in dem, was du vorne ausgeführt hast und mit dem Hirnforscher und Freiheit und all dem Gedöns, da ist das eher versteckt, als dass es mir entgegenspringt. Was könntest du tun, dass es mir leichter fällt, dir dort zu folgen?
Ja, es geht ums Lernen, aber nein, Peter, es geht nicht darum, etwas zu lernen, das gänzlich unbekannt ist, denn damit können wir uns nicht beschäftigen, sondern damit, die nicht so gut bekannt sind. Also sozusagen, wo es schlechte Anfangspunkte gibt, schwache Möglichkeiten, wenige Möglichkeiten. Das ist das, wovon ich meine, wäre sozusagen die Beschäftigung lernen. Lernen nicht mit Dingen, die man kennt, sondern die man noch nicht so gut kennt oder die man noch nicht so gut geübt hat. Das ist Lernen. Und eben Lernen eben auf andere Beine zu stellen, also nicht von einem Lehrer zu lernen. Und weil ich darauf großen Wert lege, macht es mir natürlich dann aus diesem Grund Spaß, den Lehrer dann zu inszenieren. Was ich dann übrigens auch so witzig finde, ist, dass auch dann die anderen die Bereitschaft haben, die Rolle zu akzeptieren und dann so. Und du siehst, also es funktioniert dann eben doch irgendwie. Man sagt dann zwar, steht in Anführungsstrichen und ist vielleicht nicht ernst gemeint, aber egal, es funktioniert. So viel zu dem Thema, es funktioniert, aber ich werde nächste Woche genau zu diesem Thema nochmal was sagen, weitersagen, weil ich glaube, das trifft so langsam in das ganze Herz der Angelegenheit. Und vielleicht wäre es besser, nochmal an einer anderen Stelle anzufangen oder nochmal irgendwie ein bisschen auszuholen. Na gut, also ich wünsche euch erstmal alles Gute und wenn ihr wollt, mittwochs um 20 Uhr per Skype. Auf Wiederhören.